Deutschlandfunk Kultur.
Ich habe es selbst nur einmal in der Hand gehabt. Ein Bündel Noten zwischen zwei Pappdeckeln mit einer Kordel drum. Meine Großmutter erzählte mir, jemand von der Stadtbibliothek hätte es sich vor Jahren einmal angeschaut und gesagt, es seien Einzelblätter aus weit verbreiteten Musikdrucken von Bach, also Karl Philipp Emanuel Bach und Georg Philipp Telemann. Und dazwischen Abschriften ebenfalls bekannter Werke, aber soweit erkennbar keine Komponistenautographe. Die Hoffnung, einen großen Fund gemacht zu haben, hat sich also nicht bestätigt. Kein Auktionshaus würde sich dafür interessieren. Es ist auch alles etwas unansehnlich, irgendwie fettig. Heringsakten hat jemand draufgeschrieben. Das sind sie ja auch. Jedenfalls wurden sie zusammen mit den Geschäftsunterlagen aufbewahrt.
Hendrikje Hering, Nachfahrin einer holländisch-hamburgischen Fischhändlerfamilie, erinnert sich an das fleckige Konvolut von Noten zwischen Geschäftspapieren der einstigen Firma ihrer Urgroßeltern. Das Unternehmen existierte bis 1920. Das Hauptbuch wurde 1750 eröffnet und weil es so schön anzusehen ist, abgesehen von den Fettflecken, blieb es über Generationen in der Familie erhalten, zusammen mit diesem Notenbündel. Erinnerungsstücke an die Anfangsjahre der Firma in der Neustädter Fuhlentwiete, aber auch ein bislang kaum beachtetes Dokument des Hamburger Musiklebens der damaligen Zeit. So hamburgisch wie ein Franzbrötchen oder der Turm des Michel, so hamburgisch sind jene Kapitänsmusiken, die Georg Philipp Telemann im Laufe seiner 4,5 Jahrzehnte währenden Tätigkeit als Direktor Musices und Kantor Johannei komponierte. Auch sein Nachfolger Karl Philipp Emanuel Bach hat sich als Schöpfer solcher Hamburgensien betätigt. Musik zu den Jahresfeiern der Bürgerwache und ihrer sogenannten Bürgerkapitäne beizusteuern, war auch für Zugereiste wie Telemann und Bach selbstverständliche patriotische Pflicht. Dabei auf Vorhandenes zurückzugreifen, nach Bedarf umtextiert oder arrangiert und unabhängig davon, ob es sich um geistliche oder weltliche Stücke handelte, entsprach dem Brauch der Zeit. Parodie heißt das Verfahren und Pasticcio das Ergebnis, wenn es sich um eine Zusammenstellung verschiedener Werke handelt. Die Kapitänsmusiken und ähnliche Veranstaltungen zu Ehren anderer Würdenträger, aber auch als Huldigungen des Kaisers und befreundeter Potentaten, haben wir uns als eine ziemlich bunte Mischung vorzustellen oder, um beim Begriff Pasticcio zu bleiben, als eine Pastete mit vielen Zutaten. Das Grundrezept entsprach dem einer Kantate oder eines Oratoriums mit Rezitativen und Arien, umrahmt von Chorsätzen oder Chorälen. Zu besonderen Anlässen wie 1723 bei der 100-Jahr-Feier der Hamburgischen Admiralität trieb man einen Aufwand, der sogar Gesandte deutscher und ausländischer Fürstenhöfe neidisch machen konnte. Der Komponist im zweiten Amtsjahr gab sein Bestes und schuf mit der Ouvertüre Hamburger Ebb und Flut ein unumstrittenes Meisterwerk auf dem Gebiet der Repräsentationsmusik. Kein anderes seiner großen Instrumentalwerke wurde zu Lebzeiten Telemanns häufiger wiederholt. Es war eine Wassermusik ganz nach dem Geschmack der Freien und Hansestadt, die sie auch bleiben sollte, als die Hanse praktisch schon Geschichte war. Lebendig geblieben ist bis heute der Kosename Hamona oder Harmonia, in dem sich das historische Hammerburg mit dem Begriff der Harmonie zur poetisch-allegorischen Figur einer Mutter Hamburg verbindet, so wie in der folgenden Arie aus dem Oratorio »Hebt an, ihr Chöre der Freuden«, einer Bachschen Kapitänsmusik von 1780.
Ich, Spross an deiner Elbe Strand, stehe nun und breite tausend Äste weitschattend übers Mutterland, weitschattend über Elb und Meer.
Im Festgepränge schwillt die dichterische Ader mächtig an. In anderen Quellen wird Hamburg-Poesie in kleinerer Münze ausgegeben, so wie es ja nicht nur das große Meer und die Elbe gibt, sondern auch Alster, Bille und den Mühlenstrom, der heute Wandse heißt, weil er durch das damals noch verträumte Wandsbek fließt. Es war ein beliebtes Ausflugsziel vor den Toren der Stadt, berühmt durch den Wandsbecker Boten Matthias Claudius.
Gesetzt, du wärst, dich zu erfreuen, und ob des Leibes Stärke in Hamburg, Fleisch und Fisch und Wein sind hier sehr gut, das merke. Und hättest Wandsbeck Lust zu sehen und bist nicht etwa Reiter, so musst du aus dem Tore gehen und so allmählich weiter. Und wer hier kömmt, sei wer er sei, nur habe er Dukaten, ist ganz sein eigener Herr und frei und mag sich selber raten. Und singen, springen kreuz und quer, ohn allen Zwang und Wächter. Auch sieht man hier von ungefähr Hamonas schöne Töchter.
Ob auch Bach zu den Ausflüglern und Bewunderern der Damenwelt gehörte? Dukaten hatte er genug, war aber eher häuslichen Genüssen zugetan. Das Singen und Springen kreuz und quer wird er gern anderen überlassen haben, korpulent wie er war und geplagt von Gichtattacken. Sogar das Klavierspielen und Notenschreiben fiel ihm in späteren Jahren schwer. Aber er unterhielt mit seiner Frau, Weinhändlers Tochter aus Berlin, ein gastfreies Haus und pflegte geselligen Umgang mit allem, was Rang und Namen hatte, auch Claudius und, solange er in Hamburg war, Gotthold Ephraim Lessing. Fuhlentwiete, später Bleichenbrücke, waren die Wohnadressen auf halbem Weg zwischen St. Michaelis, der jüngsten und schönsten der Hauptkirchen der Stadt, und dem damals noch im ehemaligen St. Johanniskloster untergebrachten Gymnasium Johanneum, wo er das Kantorenamt versah. Auch wenn er sich dort meist vertreten ließ, war es für Bach ein wichtiger Ort, denn aus den Reihen der Johanneumsschüler kamen seine Choristen für die Kantatengottesdienste in den 5 ihm unterstellten Kirchen. Allerdings war es ein undisziplinierter Haufen, mit dem kaum Staat zu machen war. Das geht aus einem zeitgenössischen, doch nicht näher datierten Verzeichnis der Chorknaben hervor. 14 Namen nennt das Dokument, aber kaum einen, der nicht wenigstens 12-mal gefehlt hätte und daneben Vermerke wie »gottlos«, »böser Jung«, »voller Schelmenstücke« oder im Falle des Zacharias Beutel
»schlägt sich, tobet immer in der Kirchen, ist weggeblieben 39-mal«.
Vom seinerzeitigen Zustand der Musik berichtet Carl Bernays, der Musikdoktors Tagebuch seiner musikalischen Reisen. Die Hamburg-Impressionen des englischen Musikgelehrten sind aufschlussreich, weil sie unmittelbar nach der Originalausgabe auf Deutsch erschienen, und zwar mit Anmerkungen der in Hamburg tätigen Herausgeber und Übersetzer, die sich die Meinung des Autors nicht unbedingt zu eigen machten.
Obgleich diese Stadt in vorigen Zeiten so berühmt wegen ihrer Opern gewesen ist, so hat sie doch seit einigen Jahren keine mehr gehabt. In der Tat habe ich auf meiner ganzen Reise durch Deutschland keine ernsthafte Oper gesehen. Allein da dieses Drama gemeiniglich von italienischen Sängern aufgeführt wird, so sah ich solches nicht als den vornehmsten Gegenstand dieser Reise an, auf welcher ich mich nach eigentlicher und wahrer deutscher Musik und deutschen Tonkünstlern erkundigen wollte.
In Zeiten des vermischten Stils, der ja das Kennzeichen der Epoche ist, etwas typisch Deutsches zu entdecken, dazu bieten sich die Erzeugnisse der sogenannten Berliner Liederschule an. Auch als ihn die Aussicht auf das hochdotierte Amt seines verstorbenen Patenonkels Telemann und die Lust auf ein besseres Leben als das eines preußischen Kammercembalisten von der Havel an die Elbe lockt, bleibt Bach als Liedkomponist einer Ästhetik der Einfachheit und leichten Singbarkeit verhaftet. Charles Burney war von Bachs Singekompositions wenig beeindruckt, schrieb es aber der amateurhaften Ausführung zu. Eine der Bachschen Vertonungen, die Alster, auf ein beliebtes Gedicht von Friedrich von Hagedorn, fand sich 2001 im aus Kiew zurückgeführten Bestand der Berliner Singakademie wieder und schlummerte lange Zeit auch unentdeckt in den Heringsakten, dem Notenfundus unserer Fischhändlerfamilie.
Bevor der Fehler Lostarkeiten, du angenehmer als der Fluss, du mehrest Hamburg Seltenheiten und ihren fröhlichen Genuss. Dir schallen zur Erde, du spielen geflut, die silbernen Chöre, der jauchzende Mut. Der Elbe Schifffahrt macht uns reicher, die einst erlebt gesellig sein. Durch jene füllen sich die Speicher, auf diese schmeckt der fremde Wein. In treibenden Nachen schifft ein Kraft und Los, und Freiheit und Lachen erleichtert die Brust. Ertönt ihr scherzenden Gesänge aus unserem Lustschiff und den Strand, den steifen Ernst das Wort gepränge, verweist die Alster an das Land. Du leeres Gewäsche, dem Menschenwitz fehlt, und verheere Frische nur uns nicht gequält.
Mochten die Lieder ihn auch nicht begeistert haben, fiel Burneys Urteil über Carl Philipp Emanuel Bach, nachdem er ihn als Klavierspieler gehört hatte, bewundernd aus. Nicht so sein Gesamtbild der Hamburger Verhältnisse im Vergleich mit anderen europäischen Musikregionen. Bach selbst pflichtete Burney bei.
Wenn auch die Hamburger nicht alle so große Kenner und Liebhaber der Musik sind, als Sie und ich es wünschen möchten, so sind dagegen die meisten sehr gutherzige und umgängliche Personen, mit denen man ein angenehmes und vergnügtes Leben führen kann. Und ich bin mit meiner gegenwärtigen Situation sehr zufrieden. Freilich möchte ich mich zuweilen ein wenig schämen, wenn ein Mann von Geschmack und Einsicht zu uns kommt, der eine bessere musikalische Bewirtung verdiente, als womit wir ihm aufwarten können.
Die musikalische Bewirtung in den Kirchen ließ in der Tat zu wünschen, und auch die weltliche Vokalmusik darbte, seit 1738 der für lange Zeit letzte Vorhang an der Gänsemarktoper gefallen war. 1765 wurde das einst größte deutsche Opernhaus endgültig abgebrochen. Immerhin, für die Instrumentalmusik standen hauptamtliche Ratsmusiker und ein Heer von Rollbrüdern zur Verfügung, vielseitig einsetzbare, in die Zunftrolle der Musiker eingetragene Instrumentalisten. Sie hielten die Erinnerung an glanzvollere Zeiten wach, und das Unterhaltungsbedürfnis des Publikums war ja nicht geringer als zuvor. Wieder ist es Charles Burney, der uns eine realistische Vorstellung vom keineswegs überragenden, aber durchaus vorzeigbaren Leistungsvermögen der Hamburger Musikerschaft vermittelt.
Diesen Abend führte man mich nach einem Konzerte im Hause des Herrn Westphal, ein redlicher und angesehener Musikalienhändler. Ich fand hier große Gesellschaft und viele Spieler, die aber größtenteils aus Liebhabern bestunden. Diese Art von Konzerten sind gewöhnlich mehr zum Vergnügen der spielenden Personen als der Zuhörer. Indessen fand ich hier einige junge Musiker, welche auf ihren verschiedenen Instrumenten eine vielversprechende Fertigkeit zeigten und die es durch Geduld und Erfahrung sehr weit bringen können. Übrigens sind solche musikalischen Gesellschaften noch mehr als andere in Gefahr, in eine Anarchie auszuarten, wenn sie nicht von einem geschickten Meister in Ordnung erhalten werden.
So sehr Carl Philipp Emanuel Bach die allgemeine Verflachung der musikalischen Kunst und speziell auf dem Gebiet der Oper das Vordringen des Komischen kritisierte, verstand er die Entwicklung doch für sich zu nutzen und verdiente auch nicht schlecht daran. Telemann hatte es vorgemacht. Unter seinen im Eigenverlag gedruckten Werken war manches, das dem Geschmack eines breiteren Publikums entgegenkam. Auch Bach, gerühmt ob seiner Unbeugsamkeit gegen den Modegeschmack, komponierte und verkaufte nicht nur gelehrte Sachen für Kenner und Liebhaber, sondern auch Rondos, eine Gattung, über die Kunstrichter wie der Kieler Universitätsprofessor Karl Friedrich Kramer die Nase rümpften. Aber an den Bachschen Rondos fand er nichts auszusetzen, im Gegenteil.
»O Vater Bach! Im 68. Jahre, solch ein mutwilliges Stück, das der heitersten Stunde des Bräutigamsstandes wert wäre. Man sieht wohl, dass das Genie nicht altert.
Eine frühe Abschrift dieses Stückes findet sich ebenfalls unter den teilweise trangetränkten Heringsakten. Aufgrund der charakteristischen Flecken lassen sich ihnen noch einige verstreute Blätter aus anderen, bisher kaum beachteten Beständen zuordnen. Und plötzlich formt sich daraus ein Bild. Augenscheinlich haben wir es mit dem Aufführungsmaterial einer musikalischen Darbietung im Umkreis der Fischhändlerfamilie zu tun, vermutlich aus Anlass einer Hochzeit. Dass auch zwei überaus beliebte Telemann-Stücke dabei sind, erhärtet den Befund. das Alster-Echo und der frohlockende Peleus aus der Alster-Orchestersuite mit Hornquartett, die wohl zum ersten Mal 1725, 2 Jahre nach der eingangs gehörten Wassermusik, erklang. Dazu muss man wissen, wer Peleus war: Bräutigam der Meeresnymphe Thetis, aus deren Verbindung Achill, einer der strahlendsten Helden der Antike, hervorgegangen ist. Die Existenz einer speziellen Bläserfassung deutet darauf hin, dass dieses Stück schon zu Telemanns Zeit bei Freiluftveranstaltungen und Bootsvergnügungen erklang. Von Hörnerschall ist ja auch im Alsterlied die Rede.
Hier lärmt in Nächten voll Vergnügen der Paukenschlag des Waldhorns Schall. Hier wirkt bei Wein und süßen Zügen die rege Freiheit überall. Nichts lebet gebunden, was Freundschaft hier paart. O glückliche Stunden, o liebliche Fahrt!
Einen symbolischen Bezug zur Hochzeit könnte auch das Alster-Echo haben, wenn man sich vorstellt, dass sich die Brautleute, was alles andere als unwahrscheinlich ist, an der Alster kennenlernten und doch zugleich durch sie getrennt, weil auf gegenüberliegenden Ufern zu Hause waren. Nun sind sie vereint und treten gemessenen Schrittes dem Ehestand entgegen.
Thank you.
ob es wirklich die Flussfahrt einer Hochzeitsgesellschaft war? Einen Beweis haben wir nicht. Lustig war es auf jeden Fall, denn in den Heringsakten tauchen weitere Stücke auf, die augenscheinlich vom Schreibtisch Karl Philipp Emanuel Bachs entweder durch ihn selbst oder einen seiner Schreiber auf direktem Weg zum Fischhändler um die Ecke gelangten. Der nächste Sonatensatz scheint einen munteren Schwarm zu illustrieren, Heringe wohl, deren massenhafte Verbreitung in eingesalzener Form ja eine Hauptquelle von Hamburgs Reichtum war. Weiß, dass der Genussmensch Bach den Verkehr mit seinem Leipziger Verleger und anderen Abnehmern seiner Werke zur gegenseitigen Belieferung mit Delikatessen nutzte. Fische, Würste und Geflügel gingen auf dem Postweg hin und her. Einem seiner bevorzugten Fischhändler war er sicher gern gefällig und bereit, als Dank für gute Dienste die Hochzeitsmusik zu einem wohlstandsbürgerlichen Akt de Ballet beizusteuern. Vielleicht gehörte er selbst zu den Gästen, zumal der Musikus Hering, wohl ein Berliner Verwandter der Händlerfamilie, zu seinem Subskribentenkreis gehörte. Kontakte zur Ballettszene wiederum sind verbürgt durch den Pantomimenmeister Nicolini und Herrn Tante, richtig wohl Tanti, deren Namen in Bachs Korrespondenz auftauchen, wenn auch mit etwas verdrießlichem Unterton. Dennoch, wer die zeittypische Freude an allegorischen Spielen und Kostümierungen kennt, hat allen Anlass anzunehmen, dass der Festgesellschaft an Bord einer Schute auf der Alster etwas in dieser Art geboten wurde. Ein Fischballett zu Klängen von Telemann und Bach mit Herings Braut und Bräutigam als Thetis und Peleus. Die Überlieferungslage lässt sogar eine Datierung zu. Je länger man darüber nachdenkt, desto wahrscheinlicher war es der 1. April 1770, ein herrlicher Frühlingssonntag vor genau 250 Jahren.